SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und mit der Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann. Herzlich willkommen, Charlotte Wiedemann.
Guten Tag.
Frau Wiedemann, in Ihrer mittlerweile mehr als 40-jährigen journalistischen Arbeit geht es Ihnen ja schon sehr lange darum, den Blickwinkel zu weiten, also weg von der eurozentristischen Perspektive. Sie haben aus ca. 30 nicht-europäischen Ländern berichtet, aus Mali, aus dem Iran, aus dem Jemen, aus Tansania. Ich kann die Länder hier jetzt gar nicht alle aufzählen, für Zeitungen wie eben die Zeit, Le Monde Diplomatique, die Neue Zürcher Zeitung. Und mit diesem weiten Blick, dieser weiten Perspektive schauen Sie auch auf die Debatten um die Erinnerungskultur, um das Thema Erinnerungskultur, den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis heißt Ihr aktuelles Buch. Und darin plädieren Sie für einen inklusiven Ansatz und schreiben, Zitat, wir müssen die Shoah im Zentrum unserer Verantwortung halten, aber wer die Shoah benutzt, um anderes Leid zu degradieren, hat ihre wichtigste Lehre nicht verstanden. Welches ist für Sie die wichtigste Lehre aus der Shoah?
Die wichtigste Lehre ist für mich die Gleichwertigkeit des Lebens. Es gibt kein, wie es in der Nazisprache hieß, unwertes Leben. Das ist ein Begriff, den ich noch aus meiner eigenen Kind- oder Jugendzeit irgendwie kenne. Der war ja durchaus noch die unnützen Esser, das war ja noch im Umlauf. Ich habe mich sehr kritisch geäußert zu allem, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, auch von staatlicher Seite, dass wir tatsächlich eigentlich auf der Bühne von Gaza gesehen haben. Da wurde eigentlich regelrecht die verschiedene Wertigkeit von Leben zur Schau gestellt. Und ich habe es eigentlich als ein moralisches Scheitern der Erinnerungskultur oder sogar noch schärfer formuliert als eine Art Pervertierung der Erinnerungskultur verstanden, dass lange Zeit nach dem 7. Oktober die Deutschen eigentlich dazu ermahnt wurden, einseitig zu trauern. Mittlerweile hat sich das jetzt alles etwas ausgeglichen, aber es war lange Zeit so und das hat mich, da ich persönlich eigentlich für mich immer Erinnerungskultur sehr, sehr wichtig war, hat mich das zutiefst bestürzt.
Sie haben jetzt eben schon Ihre Kindheit und Jugend erwähnt. Vielleicht sollte man hier einfügen, Sie sind 1954 geboren. Also als Sie zur Welt kamen, lag die Befreiung von Auschwitz gerade mal 9 Jahre zurück.
Und ja, als ich das gemerkt habe, war das für mich ein ganz großer Einschnitt, das irgendwann so zu realisieren. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, aber das ist etwas, was sehr vehement war.
Die Zeit des Nationalsozialismus hat in Ihrer Familie offenbar auch fortgewirkt, ohne dass darüber gesprochen wurde. Wie sah das genau aus?
Naja, es war ja das allgemeine Schweigen, sowohl in meiner eigenen Familie als auch eben um mich herum. Und also das war dann das Typische, dass man als Heranwachsende irgendwann versucht, in die Auseinandersetzung zu gehen und es dann ein kurzes Schreien irgendwie gibt und irgendjemand die Türen knallt und das war's dann. Ich habe dann viel später erst begriffen, dass mein Vater NSDAP-Mitglied war. Er war kein großer Täter, aber alleine NSDAP-Mitglied gewesen zu sein, ist für mich schon irgendwie eine Art von Mitschuld, Komplizität. Und er hat es angeblich gemacht, er ist als 19-Jähriger eingetreten, um sich einen Studienplatz in Medizin zu sichern. Das kann eine Schutzbehauptung sein oder auch nicht. Jedenfalls hat mich das dann schon im Nachhinein sehr beschäftigt. Also wenn man da von der ethischen Seite drauf blickt, was es eigentlich heißt, dass jemand, der unbedingt Arzt werden wollte, ein helfender Beruf, ein Beruf, der Leben rettet. Und um das werden zu können, schließt er sich zumindest formell einem System an, was auf die millionenfache Vernichtung von Leben abzielt. Also das hat mich sehr lange beschäftigt oder gehört eigentlich zu den Dingen, es gibt eine Reihe von Aspekten, die nicht aufhören, einen zu beschäftigen, die eigentlich immer wieder mit anderen Gesichtern sich vor einen hinstellen und sagen, was denkst du denn darüber?
Sie haben in einem Zeitungsinterview gesagt, Sie hätten, seit Sie 16 sind, gegen das Schweigen angeschrieben und alles, was mit Nationalsozialismus zu tun hat, sei wie eine zweite Haut. Heißt das, Sie hätten nie angefangen, sich so intensiv mit dem Holocaust zu beschäftigen, wenn da nicht dieser biografische Hintergrund gewesen wäre?
Nein, nein. Also der Hintergrund in dem Sinne, dass mein Vater eben NSDAP-Mitglied war, das habe ich erst viel später erfahren. Ich kann nicht mehr genau sagen, ab wann ich mir jetzt tatsächlich bewusst war, dass es eben halt nationalsozialistische Verbrechen in diesem Ausmaß gegeben hat, aber es kam, glaube ich, doch ziemlich früh zu mir. Und wenn heutzutage gesagt wird, die Deutschen hätten eigentlich erst bei dieser Fernsehserie aus den USA mit dem Titel Holocaust 1979 angefangen zu verstehen, was da eigentlich war, dann halte ich das nicht für zutreffend. Also ich habe zum Beispiel in den 70er Jahren meine eigene Abschlussarbeit an der Uni, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und auch etwas Psychologie, habe ich darüber geschrieben, dass es so einen autonomen Widerstand von Jugendlichen gegen Nationalsozialismus gab, die einfach ihre Lebensweise verteidigt haben. Swing-Jugend in Hamburg und solche Gruppen. Und Und das hat mich sehr fasziniert. Also die Verteidigung so des Abweichenden, der abweichenden Lebensweise, abweichend von der Norm, die von den Nazis vorgegeben war, nicht aus irgendeiner Ideologie heraus, gar nicht mal in dem Sinne organisiert, sondern aus einem Wunsch einfach so zu leben und das zu verteidigen und im Zweifelsfall dafür ins KZ gebracht zu werden. Das war eben alles schon da und von daher glaube ich, dass auch die Auseinandersetzung mit dem Schweigen um mich herum in der Familie und in der Gesellschaft, das hat einmal mein Interesse so an Psychologie geweckt. Das Verschwiegene zu verstehen, das hatte auch eine sehr persönliche Komponente in der eigenen ziemlich unglücklichen Familiensituation. Aber eben, ich glaube, dass sich daraus letztendlich auch so mein eigenes, allmählich entstehendes Gerüst so von Werten und Einstellungen eigentlich daraus entwickelt hat. Deshalb spreche ich so von der zweiten Haut, weil zum Beispiel für mich war immer klar, dass ich mich nach links orientiere, weil links war irgendwie Gleichheit und Gerechtigkeit und rechts war irgendwie Faschismus, unwertes Leben, Aussonderung und so weiter. Und es ist auch bis heute so, dass ich manchmal fast obsessiv Erinnerungsorte eigentlich in allen Ländern, wo ich bin, besuche. Wenn ich ein paar Tage mit einer Freundin in Belgrad bin, dann fahren wir zu den Partisanendenkmälern oder zum Ort des KZs in Belgrad. Oder wenn ich in Polen bin, fahre ich natürlich so nach Majdanek. Also das ist auch bis jetzt geblieben. Also ich habe gerade noch überlegt, ob ich demnächst, wenn ich ein paar Tage Zeit habe, mal nach den Theresienstadt fahre, weil ich da nie war. Das ist ja gar nicht so weit von hier. Das ist so die zweite Haut.
Und Sie sagten, Sie hätten angefangen, Psychologie zu studieren, haben aber dann auch Sozialpädagogik, Soziologie und Politik studiert und haben die Henri-Nannen-Schule in Hamburg besucht, sind also Journalistin geworden und waren zunächst als politische Korrespondentin und Redakteurin ja in Bonn und dann in Berlin tätig.
Ja.
Was waren da für Themen für Sie relevant? Also worüber haben Sie da geschrieben?
Also ich habe insgesamt 15 Jahre als Journalistin gearbeitet, bevor ich Auslandsreporterin wurde. Und in der Zeit im Inland war eigentlich für mich auch immer schon Zeitgeschichte. Und auch vieles, was mit NS zu tun hat, hat mich sehr fasziniert. Also ich habe dann auch nach der Wiedervereinigung habe ich über diese Umbauten in Berlin, also das Auswärtige Amt, das ist ja die ehemalige Reichsbank, was das eigentlich bedeutet, wo das Zahngold im Keller gelegen hat und man jetzt die deutsche Außenpolitik wieder macht und so. Also über all das habe ich geschrieben und in einer gewissen Weise hätte ich das auch weitermachen können. Aber es kam dann irgendwie anders.
Was mir aufgefallen ist, am Anfang war das ja offenbar gar nicht so klar, dass es der Journalismus werden würde. Also Sie schreiben in Ihrem 2012 erschienenen Buch vom Versuch, nicht weiß zu schreiben oder wie Journalismus unser Weltbild prägt, beschreiben Sie sich selbst als zurückhaltend und zweifelnd. Wann haben Sie bemerkt, dass Sie gerade wegen dieser Eigenschaften bzw. Charakterzüge gute Texte schreiben können?
Ja, das war schon ein eher verschlungener Weg. Leben ist ja immer nicht so geradlinig. Eigentlich habe ich immer wieder gedacht, ich bin dafür eigentlich nicht richtig geeignet, weil ich kann zum Beispiel nicht gut Smalltalk. Ich habe dann später mich eigentlich sehr viel wohler oder passender gefühlt, wo ich als Auslandsreporterin alleine unterwegs war. Gelegentlich mit Fotograf oder Fotografin, aber überwiegend ganz alleine. Und das kam mir sehr entgegen, weil ich schon denke, dass ich eher eine Einzelgängerin bin. Aber ich bin dann halt in insgesamt, glaube ich, 10 südostasiatische Länder gereist für längerfristige Recherchen und Reportagen. Und das war für mich eigentlich wie so ein zweites Erwachsenwerden. Ich habe plötzlich auch die Würde eigentlich des journalistischen Berufs habe ich wirklich zum ersten Mal dort eigentlich erlebt. Man ist irgendwo unterwegs. Also ich bin immer gerne so auch in ländliche Räume, in Dörfer gegangen, so bis zum Horizont zu gehen, wo in irgendeinem gottverlassenen Winkel Menschen für ihre Rechte kämpfen und eintreten. Und jetzt kommt so eine westliche Journalistin mit ihren guten Schuhen und ihrer weißen Hautfarbe. Und alleine, dass sie so weit hergekommen ist, zeigt ja schon, sie ist mächtig und hat großen Einfluss. Und dann richten sich Erwartungen an einen. Also Frauen denken, weil ich die Namen so ihrer Kinder notiere, werden die Kinder eine gute Zukunft haben. Oder der Bauer denkt, er wird nicht mehr von seinem Land vertrieben, weil ich nehme mich ja dessen an. Also wo gigantische Erwartungen auch gerade auf der Ebene so von Menschenrechten oder sozialen Rechten mit meinem kurzen Besuch verbunden wurden, die einen andererseits sprachlos machen, aber die einen natürlich auch sehr beeinflussen, weil man lernt irgendwie bescheiden zu sein. Also bescheiden eigentlich in verschiedenster Hinsicht. Ich meine, ich bin relativ groß. Also ich bin in einem asiatischen Kontext, bin ich als Frau mit 1,74 und so bin ich relativ groß. Und ich musste zum Beispiel lernen, dass man eine Körpersprache einnimmt, die irgendwie respektvoll ist, die Respekt gegenüber dem Gegenüber zeigt, auch wenn es irgendwie 3 Köpfe kleiner ist. Die Art und Weise, wie man sich hinsetzt irgendwie, dass man lächelt, das Lächeln nicht, wie man in Deutschland denkt, eine Gefühlsäußerung ist, sondern eine Art der Kommunikation und so. Also ich möchte jetzt nicht, dass man denkt, naja, so typisch asiatisch, sondern das ist eigentlich eher etwas, was mit Umgangsweisen in multiethnischen und multireligiösen Gesellschaften zu tun hat.
Also das war ja dann schon wirklich ein enormes Kontrastprogramm zu dem, wie Sie vorher gearbeitet haben. Ich glaube, Sie haben auch geschrieben an einer Stelle, Sie seien mit diesem Wechsel nach Südostasien der Herde entkommen.
Ja, natürlich. Also einmal, weil ich halt aus von meiner charakterlichen Prägung lieber Einzelgängerin bin, aber auch aufgrund der kritischen Haltung gegenüber diesen ganzen Medienapparaten. Wobei ich eine Kleinigkeit, glaube ich, richtigstellen möchte, weil also ich war im Ausland immer Auslandsreporterin und nicht Korrespondentin. Das heißt, der Unterschied ist der, dass man sich eigentlich nicht um die Tagespolitik kümmert und dass man auch nicht in der Hauptstadt sitzen muss. Dass man nicht diese ganzen Beziehungen zu den dortigen Herrschenden oder Regierenden haben muss, sondern dass man über das berichtet, was einem selber oder die Redaktion, für die man dann tätig ist, als besonders interessant und als welthaltig sozusagen erscheint. Dadurch hat man natürlich ganz andere Freiheiten. Sobald man im außereuropäischen Raum ist, wird einem bewusst, woher man irgendwie kommt. Und die ganze Medienwelt ist ja nach wie vor extrem ungleich verteilt, ne, mit der Medienmacht der europäischen und US-amerikanischen Medien. Also der Zusammenhang von Privilegien und Verantwortung ist mir ganz neu bewusst geworden. Und einmal, dass ich plötzlich gemerkt habe, im Laufe der Zeit gemerkt habe, was das eben auch mit dem Weißsein so auf sich hat, wieso das eigentlich eine Farbe ist, die eben für Privilegien steht, auch wenn natürlich nicht jeder, der oder die weiß ist, tatsächlich in der eigenen Gesellschaft privilegiert ist. Aber wie viel einem auch eigentlich deswegen zugetraut wird, wenn man anderswo ist. Oder wie viel Skepsis einem auch entgegenschlägt, je nach Kultur. Ich war ja sehr viel in muslimischen Gesellschaften unterwegs, wo ich dann oft auch gerade in sehr konflikthaltigen Phasen so als Sprecherin des Westens angesehen wurde und wiederum sagen musste, nein, ich bin ich. Ich komme mit bestimmten eigenen Vorstellungen. Das hat alles mein Schreiben sehr geprägt und schlägt sich eben auch auf unterschiedliche Weise in diesen 7 Büchern, die ich geschrieben habe, nieder.
Und Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass Sie in muslimischen Ländern auch unterwegs waren, aber die dezidierte Beschäftigung mit dem Islam kam dann eigentlich erst nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland. Damals war dann 9/11 in den USA schon passiert und Sie haben ab 2004 begonnen, intensiv über islamische Lebenswelten zu schreiben und sind dann immer von Deutschland, als Sie wieder zurückgekehrt waren, dann von Deutschland nach Libyen oder Saudi-Arabien, Syrien oder in den Jemen gereist.
Malaysia, wo ich gelebt habe, ist auch ein mehrheitlich muslimisches Land. Und als es dann diesen berühmten September 11 gab, also den Angriff auf das World Trade Center in den USA, geschah etwas ganz Seltsames. Nämlich es gab auch ein World Trade Center in der malaysischen Hauptstadt. Das war damals das höchste Gebäude der Welt sogar. Und es wurde evakuiert, weil man für einen Moment anscheinend glaubte, es hätte den Anschlag doch gegeben. Es entstand eine Konfusion. Und das fand ich so verrückt, dass es in einem islamischen Land, wo alle denken, naja, die haben ja heimlich applaudiert oder sowas, dass es so etwas gab, dass es so eine Verstörung irgendwie gab und auch ein Gefühl der eigenen Verletzbarkeit. Ich kam dann zurück und war wirklich sehr... ich kam nach Deutschland zurück und war dann irgendwie erschlagen von, der Islamfeindlichkeit, die mir dann hier... Es gab ja wirklich so eine Phase einer ganz intensiven Islamfeindlichkeit mit bestimmten Titelbildern, auch beim Spiegel, die man jetzt gar nicht mehr erwähnen möchte. Und das hat mich sehr geschockt. Auch die Verurteilung von allen Frauen, die Kopftuch tragen und all das irgendwie. Also wo ich mich dann so herausgefordert sah, plötzlich auch so Dinge hier irgendwie zu erklären. Und ich habe dann aber eigentlich auch sehr schnell gemerkt, dass ich große Lust habe, einfach wieder anderswo zu sein. Ich hatte dann einen etwas seltsamen Auftrag von der Frauenzeitschrift Brigitte, nämlich, dass ich mit einem ganz tollen Fotografen einmal quer durch Indien fahren sollte, in einem alten Ambassador-Taxi, als Teil so einer Art Weltumrundung. Und ich sage das jetzt nur deshalb, weil in dem Augenblick, wo ich dann aus unserer Unterkunft am ersten Morgen in Indien, in Kolkata, also was man so Kalkutta nennt, heraustrat und die Straße roch. Also es war so wie die außereuropäische Luft, die ich irgendwie roch. Und ich habe in dem Augenblick nur gewusst, das will ich wieder. Ich will das machen irgendwo. Ich will nicht in Deutschland sein und irgendwelche Kopftücher erklären, sondern das ist das, was ich will. Ich muss wieder draußen sein. Und dann begann das eben so, dass ich wirklich systematisch versucht habe, Aufträge zu bekommen, um in mehrheitsmuslimische Gesellschaften zu gehen, weil ich jetzt mal wirklich verstehen wollte, wie eigentlich auch unter verschiedenen kulturellen Einflüssen wegen der unterschiedlichen Geografien und jeweiligen Geschichte, wie eigentlich islamisches, muslimisches Leben ist, wenn es eben halt nicht Minderheitenkultur ist, sondern wenn es Mehrheitsgesellschaft ist.
Da ist ja auch wieder dieses Motiv weiter Blick, also was sich wie so ein roter Faden durch Ihr Leben und Ihre Arbeit zieht. Denn auch bezüglich des Islam betonen Sie in Ihren diversen Artikeln, die Sie über islamische Lebenswelten bis heute schreiben, die Notwendigkeit eines differenzierten Blicks und kritisieren das, was Sie eben auch schon angesprochen haben, diese Islam, Sie haben es Feindlichkeit genannt, Islamskepsis des Westens. Diese Islamfeindlichkeit, Islamskepsis des Westens bis heute, wo zeigt sich das für Sie besonders?
Ich würde erst mal sagen, islamskeptisch kann man ja ruhig sein. Man kann ja auch irgendwie religionsskeptisch sein und man kann christentumsskeptisch sein. Ich will da überhaupt niemanden vorschreiben, wie man damit umzugehen hat. Das andere ist ja, ich nenne das mal mit so einem Begriff, den man aus der Kunstbetrachtung kennt, Gestaltzwang. Gestaltzwang heißt, man sieht etwas, was man irgendwie sehen will. Man reimt sich etwas zurecht, was vielleicht der Maler, die Malerin gar nicht gemeint hat und gar nicht gemalt hat. Aber so, man sieht es darin. Das ist so dieser Gestaltzwang auf Seiten so des Betrachters, der Betrachterin. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl hatte, das ist sehr stark in der Betrachtung muslimischer Gesellschaften als Beispiel, dass man eigentlich immer den Menschen nicht wirklich Individualität zutraut. Man geht davon aus, irgendwie die leben nach irgendwelchen kollektiven Regeln, die sie im Koran finden oder in den Aussprüchen des Propheten. Und danach leben sie. Und das ist auch in Gesellschaften, die eben religiös sind, die sind natürlich ja nie alle gleichermaßen religiös, manche sind es auch gar nicht. Und das ist zugleich irgendwo aber auf jeden Fall eine ganz große Individualität, auch so der Lebensentwürfe und auch der Gottesvorstellungen gibt. Ich meine, genauso wie unter Christen die Gottesvorstellungen irgendwie ganz unterschiedlich gelebt werden können oder auch gar nicht gelebt werden können, ist es natürlich auch bei praktizierenden Muslimen so. Und das andere ist, dass ich habe immer wieder erlebt, wenn ich dann zwischendurch hier war und ich habe erzählt, ja, ich bin Journalistin, vorwiegend in muslimischen Ländern, dann wurde mir immer gesagt, oh, Sie als Frau. Das war die ganz typische Reaktion, typisch so, man sitzt in der Bahn im Speisewagen, hat ein Gespräch mit einem netten Mann gleichen Alters und dann kommt das und dann ist immer, in dem Augenblick möchte ich aufstehen und sagen, zahlen und gehen. Denn tatsächlich ist es so, dass ich mich eigentlich in muslimischen Mehrheitsgesellschaften als Frau immer sehr, sehr gut bewegt habe. Ich wurde eigentlich als arbeitende, als berufstätige Frau, die bestimmte Forderungen hat, wo sie hin möchte, mit wem sie sprechen will, das wurde immer anerkannt. Natürlich habe ich als Ausländerin natürlich so eine Art Ausnahmezustand da. Aber ich habe mich zugleich auch eigentlich, was so die Sicherheit angeht, sehr gut behütet gefühlt. Ich war ja sehr viel dann im muslimischen Afrika. Und was ich zum Beispiel immer sehr schön gefunden habe und auch heute noch schön finde, ist, man ist ein bisschen erschöpft, es ist heiß, man möchte sich irgendwo ausruhen, es gibt aber nichts. Man ist in der armen Umgebung, da gibt es kein Café und nichts, wo du dich einfach mal reinsetzen kannst. Und dann gehe ich zu irgendeinem Laden, wo irgendein alter Mann da seine Werkstatt hat und sagt, kann ich mich hier mal hinsetzen? Ich möchte mich ausruhen. Und sofort wird mir ein Stuhl hingestellt und zwar immer an die kühlste, schattigste Ecke, wo eine Brise hinkommt. Mhm. Also wo es so eine Art von Fürsorglichkeit irgendwie gibt, die ich also in unserer Gesellschaft oft vermisse, gerade auch jetzt, wo ich älter bin und merke, die Fürsorglichkeit im öffentlichen Raum ist hier sehr begrenzt.
Sie haben ja offenbar auch mitgewirkt daran, Aufklärung über den Islam in die Schulen zu tragen, also Lehrkräfte für das Thema zu sensibilisieren. Würden Sie dennoch sagen, das, was Sie geschildert haben bezüglich der Wahrnehmung des Islam im Westen und auch in Deutschland, das gilt bis heute noch, trotz aller Aufklärungsversuche? Von Ihnen und von anderen natürlich.
Es ist unterschiedlich. Also ich muss auch sagen, damit ich mir nicht falschen Lorbeer hier aneigne, also ich habe jetzt direkt nicht irgendwie Lehrkräfte sozusagen fortgebildet, aber es ist immer wieder, sind Auszüge aus meinen Büchern, sind in Schulbüchern abgedruckt worden. Das ist natürlich erstmal schon mal ein Zeichen, was sich ändert. Denn das wäre ja nicht der Fall, wenn es nicht irgendwie auch eine Bereitschaft geben würde, andere Blickwinkel da reinzubringen. Aber wissen Sie, ganz ehrlich, es ist so, ich glaube, es geht gerade wieder rückwärts. Es geht gerade wieder rückwärts und es geht so in vieler Hinsicht, geht es für das, was mir wichtig ist, geht es rückwärts. Und es gab eine Zeit, wo ich eigentlich voller guter Hoffnung war, was die Entwicklung auch der deutschen Gesellschaft angeht. Wo man das Gefühl hatte, alles wird irgendwo demokratischer, es wird durchlässiger, es wird frauenfreundlicher und es wird auch religiös irgendwie diverser. Und aber seit einigen Jahren merke ich und verschärft auch nochmal jetzt in den letzten 2 Jahren, dass das wohl eine Illusion war. Und das ist so gesehen auch für mich eigentlich sehr schmerzlich, weil wenn ich nochmal zurückgehe auf diesen Ausgangspunkt mit Nationalsozialismus-Erfahrungen als zweite Haut. Also ich habe ja einen ganzen Teil eigentlich meines Lebens, also in den ersten Jahrzehnten immer so gelebt, dass ich das Gefühl hatte, der Boden ist irgendwie brüchig, auf dem ich mich bewege.
Brüchig in welchem Sinne jetzt
noch? Brüchig in dem Sinne, dass es nicht eine gefestigte Demokratie ist. Ich muss dazu auch sagen, dass ich in den 70er Jahren gab es ja schon mal so eine Zeit so des Antiterrorismus, wo zum Teil eben sogar dieser Widerstand, der Protest gegen die Atomkraftwerke wurde ja so als Terror betrachtet. Und
na, es war auch die Zeit der RAF.
Es war die Zeit der RAF. Es ging alles ineinander über. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass es gab so eine Großdemonstration gegen den geplanten schnellen Brüter in Kalkar. der später nie in Betrieb genommen wurde, weil er eben halt viel zu gefährlich war. Und wir waren in einem Sonderzug, es fuhren 40.000 Leute, fuhren da zu einer Demonstration, waren in einem Sonderzug und der wurde angehalten auf freier Strecke. Wir mussten alle aus dem Zug raus und draußen stand Polizei, so mit Maschinenpistolen, was ja durchaus üblich war damals in dieser Zeit, nicht wahr? Aber durch meinen Kopf flashten solche Nazi-Bilder. Dieses Gefühl, dass du nimmst ja demokratische Rechte wahr, das war keine verbotene Demonstration. Es war eine Großdemonstration mit einem berechtigten Anliegen. Und draußen stehen Leute, sie trugen irgendwie Stiefel und sie haben Maschinenpistolen und du weißt nicht, was passiert und es ist ein Stoppelfeld. Das war natürlich, man kann sagen, das war irgendwie übertrieben. Aber ich wollte ja erklären, damit illustrieren, mein Gefühl, dass man auf einer porösen Grundlage eigentlich lebt. Und immer mehr kam dann das Gefühl, dass es sich eigentlich festigt, dass es sich festigt zu einem Boden, auf dem man gehen kann, der sozusagen von der Zivilität her und von der Demokratietauglichkeit her, dass es alles irgendwie besser wird. Und die Erinnerungskultur wurde ja früher erkämpft gegen Widerstände, wurde dann irgendwann offiziell und alles schien auf gutem Weg zu sein. Aber ist es eben nicht wirklich. Also was wir heute sehen an den bis zu 40% direkt vor den Toren eines der größten oder des größten Konzentrationslagers in Deutschland, nämlich Mittelbau-Dora, wählen bis zu 40% AfD. Das ist wieder voll der poröse Boden für mich. Und auch in anderer Hinsicht, was in den letzten 2 Jahren, ich sagte schon, diese Entwertung von Erinnerungskultur, indem man sie jetzt zur Waffe gemacht hat gegen Minderheiten oder gegen ein Trauern um palästinensische Opfer, das alles besorgt mich immens.
Sie waren offenbar bei den 50. Kirchheim-Bullander Friedenstagen im November 2024 und da haben Sie gesagt, Sie würden die gegenwärtige Zeit als Gefühl einer politischen Einsamkeit empfinden. Passt das dazu?
Oder? Ja, natürlich. Das ist ganz das, was ich meine. Das war eigentlich zum Beispiel eine sehr schöne Veranstaltung zu einer Zeit, wo anderswo man überall diese eingeschränkten Diskursräume hatte. Und man kann aber durchaus auch selber dazu beitragen, dass sich die Räume öffnen. Also ich habe auch eigentlich in mir selber so etwas wie eine Entfremdung so von Deutschland gespürt, so in der letzten Zeit. Ich hatte zum ersten Mal eigentlich das war jetzt noch vor allen Geschehnissen, die mit dem 7. Oktober zu tun haben, ich saß einmal im Zug, bei mir kommen immer wieder die Züge, ich saß in einem Zug an einem Abend, wo es einen ziemlichen AfD-Wahlerfolg gegeben hatte in einem Bundesland und um mich herum waren alles Leute, die feierten. Die feierten aber nicht wegen der AfD, sondern die feierten wegen irgendeinem gewonnenen Fußballspiel. Und da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ob es noch sein kann, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter irgendwann Deutschland verlassen möchte. Also da war zum ersten Mal ganz intensiv dieses Gefühl der Einsamkeit. Und ja, das ist schon etwas, was, ich will das jetzt überhaupt nicht, das soll nicht so klingen, als ob ich mich dazu irgendetwas stilisieren möchte. Aber mit all dem Wissen, was ich irgendwie habe und mit diesem ganzen Hintergrund, der von der NS-Zeit reicht und durch so viele außereuropäische Länder bis jetzt. Und wenn man dann mitbekommt, diese unglaubliche Kleingeistigkeit, dass man auch jetzt in den neuen Gedenkstättenrichtlinien nach wie vor noch nicht mal etwas tun will, damit es einen einzigen Ort zur Erinnerung an die kolonialen Verbrechen Deutschlands gibt.
Das Gedenkstättenkonzept ist jetzt gerade Mitte November beschlossen worden.
Genau, das ist jetzt gerade beschlossen und das ist etwas, das schnürt mir irgendwie die Luft ab. Mhm. Das schnürt mir die Luft ab, weil ich denke, es ist so engherzig, aber auch gleichzeitig so eine geistige Enge. Und bei dem, wie das offizielle Deutschland mit den Kolonialverbrechen umgeht, hat sich erstaunlicherweise so wenig geändert, obschon sich in der Gesellschaft ja durchaus vieles geändert hat. Ich meine, so viele zivilgesellschaftliche Initiativen, genauso wie sie früher erfolgreich waren in dem Durchsetzen von einer NS-bezogenen Erinnerungskultur, haben sie ja auch in den letzten 2 Jahrzehnten so viel bewirkt, irgendwie um, damit, was weiß ich, die Sammlungen im Museen und dies und jenes endlich irgendwie zur Sprache kommen. Aber die großen Verbrechen, und wir sprechen von etwa 1 Million Opfer des deutschen Kolonialismus in Afrika. Die großen Verbrechen, damit will man sich nicht irgendwie konfrontieren.
Wir haben bislang noch nicht über den Kolonialismus gesprochen und auch noch nicht über Ihre Beschäftigung mit dem europäischen Kolonialismus. Diese Beschäftigung ist ja ganz wesentlicher Gegenstand Ihres Buches, Den Schmerz der anderen begreifen, Holocaust und Weltgedächtnis. Also Sie führen in diesem Buch diese ganzen Verbrechen des Kolonialismus auf, beschreiben da die Dimensionen, dass eben das britische Empire zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1/4 der Welt umfasste, Frankreichs Kolonialgebiete 20-mal größer waren als sein nationales Territorium, die Armeen dieser Mächte sich entscheidend auf das Reservoir der Kolonisierten gestützt haben. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass das Thema Kolonialismus in Europa von den europäischen Regierungen und Verantwortlichen auch in der Kultur- und Museumsszene so lange verdrängt wurde und ja bis heute verdrängt wird?
Es wird ja gar nicht mal unbedingt verdrängt, sondern es ist mittlerweile was anderes. Es ist nämlich egal. Es ist irgendwie egal. Also es gibt ja immer eine Phase von Leugnung, genauso wie 1945. Man hat erst die Verbrechen geleugnet und dann irgendwann anerkannt und dann irgendwann werden sie egal. Das ist sowas. Bei den Kolonialverbrechen ist eigentlich nie so etwas wie ein Schuldgefühl aufgekommen in der deutschen Gesellschaft. Und von daher gab es auch kein Schuldgefühl, was man irgendwie verdrängen musste.
Und dass das Schuldgefühl nicht aufgekommen ist, hatte damit zu tun, dass die Menschen in den Kolonien weniger wert waren?
Naja, wenn man das so pauschal sagt, klingt es natürlich immer so ein bisschen holzgeschnitzt. Aber ich denke tatsächlich, insgesamt gibt es Hierarchien im Blick auf Opfer, die nicht etwas zu tun haben mit der Größe des Verbrechens, sondern damit, wie man auf die Menschen blickt, also auf die Menschen damals, wie sie damals betrachtet wurden, was waren sie damals? Und dann ist es jetzt egal, ob es vor 80 Jahren, 85 Jahren während der Shoah war oder ob es eben halt nochmal 30 Jahre vorher während des Kolonialismus war. Dass es eben Menschen waren, die nicht als gleich mit dem eigenen angesehen wurden. Dass man eben in den 30 Jahren, und nur drei Jahrzehnte war der deutsche Kolonialismus, und er war aber von einer besonderen Gewalttätigkeit, einer Gewalthaltigkeit. Und das ist eigentlich etwas, das muss man eigentlich erklären. Also ich denke, man muss es so als Gesellschaft eigentlich an sich heranlassen, um es dann zu versuchen zu erklären. Genauso wie man ja den Nationalsozialismus nicht so ein paar Experten überlassen kann, die darüber Bücher schreiben, Bibliotheken schreiben und die Gesellschaft geht ihren anderen Geschäften nach, sondern wo ja, wenn man es ernst meint, es eigentlich heißt, das ist eine ethische Herausforderung. Es ist eine Art von so von Selbstbefragung. Die früheren Initiativen, die hießen ja auch sowas so wie Geschichtswerkstatt, wo klar war, daran wird irgendwie gearbeitet. Das ist nicht was Fertiges, was du bekommst, sondern daran wird gearbeitet und immer neu. Eine Werkstatt, die ist offen, eine offene Werkstatt. Mhm. Und so ist es ja auch mit den Kolonialverbrechen. Ich denke, wir haben heute etwas, was man auf der einen Seite als eine Feuilletonisierung von Unrecht bezeichnen kann. Also es wird sehr gerne, wird jetzt über Sammlungen gesprochen und was man noch hier vielleicht zurückgeben kann. Und hier hätten wir noch so eine Büste und die könnten wir vielleicht mit Nigeria und so weiter. Aber die 1 Million Tote, der Genozid in Namibia, nö, da wollen wir doch lieber irgendwie nicht dran. Oh, und die stellen sogar noch Forderungen, Reparationen. Und das andere ist so eine Diplomatie des Abhakens. Der Bundespräsident fährt nach Tansania und entschuldigt sich dafür, dass es dort 300.000 Opfer gab. 300.000 Opfer, und sagt er dazu, die meisten Deutschen wissen nichts davon. Er entschuldigt sich, das fand ich gut, das ist wichtig. Also ich finde solche formellen Entschuldigungen eine ganz, ganz wichtige Geste und ich bin Steinmeier dafür dankbar. Aber er kommt zurück und nichts ändert sich. Anstatt dass er dann mal die Schulbuchbeauftragten mal kurz im Schloss Bellevue zusammenholt und sagt, so Leute, was können wir denn dafür tun, dass in einer Generation alle Schüler wissen, was ist in Tansania passiert, alle Deutschen.
Dabei hat es ja einen großen Impuls gegeben. 2020, also vor 5 Jahren, im sogenannten zweiten Historikerstreit, da ist das Thema Kolonialismus ganz dezidiert thematisiert worden. Da wurde nämlich die Einzigartigkeit des Holocaust aus einer postkolonialen Perspektive in Frage gestellt. Und es wurde auch kritisiert, dass das Narrativ von der Einzigartigkeit dazu führen würde, dass andere Verbrechen, wie eben die kolonialen Verbrechen, die damit verbundenen Genozide auch verdrängt und nicht ausreichend berücksichtigt würden. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung dieser Debatte gewesen?
Also im Wesentlichen war das ja so eine Art Abwehrdiskurs. Denn wenn man hinschaut, also man findet ja eigentlich so gut wie keine Belege dafür, jedenfalls nicht unter den Leuten, die sich da mit Rang und Namen von Seiten der sogenannten Postkolonialen beteiligt haben. Wir wollen mal den Begriff vielleicht auch mit einem Fragezeichen versehen, wo sie etwas relativiert hätten. Es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt das Verbrechen sowieso in Afrika war irgendwie schlimmer als der Holocaust oder so etwas. Es ist ja tatsächlich so, dass wenn man auf dieser Ebene vergleicht, Größe des Verbrechens, Zahl der Opfer, dann ist es so, dass der Holocaust immer irgendwie schlimmer ist. Aber es geht ja um etwas anderes und ich will jetzt auch nicht darüber sprechen, was andere vertreten haben, sondern was ich selber vertrete. Ja. Also mein Buch, Den Schmerz der anderen begreifen, war eigentlich ein Versuch, aus dieser Binarität, zu dieser Debatte herauszukommen und einen Ansatz zu finden, nicht um des Versöhnens willen, absolut nicht, sondern einen Ansatz zu finden, wie man sozusagen aus dieser vermeintlichen Addition herauskommt und stattdessen sich fragt, wie müssen wir uns damit beschäftigen, indem wir fragen, wie kann das irgendwie sein, wenn Kolonialismus ist eigentlich letztendlich die Verneinung so von Gleichheit. Und auch die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen waren in unterschiedlichster Weise, es ging immer darum, wir sind nicht gleich. Es gibt andere, die uns, unsere Rasse in Anführungszeichen bedrohen. Und bis heute wird es ja natürlich auch noch so gesehen, dass Sinti und Roma, jetzt haben wir gerade wieder die Diskussion über Armutseinwanderung, das sind Nachkommen der Überlebenden des Genozids an Roma und Sinti und die werden hier als Stadtbildstörer angesehen. Also auf verschiedenste Weise ist es immer so, dass die Opfer sind nicht gleich mit uns. Und das Einzige, wo Deutschland sich wirklich sich geändert hat, ist in Bezug auf Juden und Jüdinnen. Da hat man, es hat lange gedauert, aber da hat man gelernt, irgendwie auf Augenhöhe sich zu sehen.
Naja, muss man sagen. Ne?
Naja, genau. Sie haben vollkommen recht.
Wir kommen noch darauf, ja, wenn wir noch mal
Sie haben vollkommen recht, aber innerhalb der offiziellen Erinnerungskultur, kann man sagen, ist es so gestanzt, nicht wahr? Und indem man auf der Singularität dann besteht, hat man das sozusagen mit 5 Stempeln versehen.
Also diese Singularität war es ja gerade, die in diesem zweiten Historikerstreit von Seiten der postkolonialen Perspektive in Frage gestellt wurde.
Ja, aber es ist immer die Frage, wer bestimmt, was eine Kontroverse ist und welche Stimmen kommen zu Wort. Unter anderem drehte sich dann diese sogenannte Kontroverse auch um den US-amerikanischen und selber jüdischen Literaturwissenschaftler Michael Rothberg, dem auch Relativierung des Holocaust vorgeworfen wurde, was nun wirklich irgendwie absurd ist. Also ich meine, es ist zunehmend in Deutschland so, dass eben halt Juden und Jüdinnen, die eine andere Position vertreten als eine, die eben halt sich an Israel orientiert oder an den Positionen auch des Zentralrats der Juden und Jüdinnen in Deutschland, dass die irgendwo als relativierend angesehen wird. Auch mir ist es ja zum Teil vorgeworfen worden, auch schon, wenn man das Buch liest, irgendwie man sich nur an den Kopf fassen kann, wo da etwas relativierend sein soll. Aber ich möchte einfach nochmal sagen, dass ich selber den Ansatz habe, zu sagen, es geht nicht darum, dass wir hier etwas gegenüberstellen. Es geht nicht um eine Addition oder um ein Mehr oder Weniger, sondern es geht darum, dass man die Reflexion darüber, welche Fragen stellen die damaligen Verbrechen an uns heute und was schließen wir eigentlich daraus für heute und für die Zukunft, dass man das wieder in die Gesellschaft zurückgibt. Diese Feuilleton-Debatten wurden meines Erachtens zum Teil auch mit einer gewissen Unkenntnis geführt. Ich sage da Unkenntnis nicht bei denen, die man jetzt eingeladen hat, da auf ein großes Thema auf einer halben Seite abzuhandeln, sondern von denen, die die Debatte sozusagen in einer gewissen Weise orchestriert haben. Wo ich das Gefühl hatte, dass man oft, weiß man auch selber über den Nationalsozialismus zu wenig. Denn der Nationalsozialismus selber umfasst ja durchaus eine koloniale Seite. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich trotz Haushaltsproblemen dazu kommt, dass man in Berlin ein Dokumentationszentrum für die Besatzung Europas baut. Der ganze östliche Raum, es gibt das Zitat von Hitler, der sagte, der russische Raum ist unser Indien. Also in der Zeit des Nationalsozialismus ist ja eigentlich der Kolonialismus, der früher sich sozusagen auf den Süden bezog, nicht wahr, was man so Salzwasserkolonialismus nennt, weil das immer jenseits von einem Meer ist, hat sich ja sozusagen umgewandelt und war jetzt ein Eroberungskonzept für den Osten. Und das Leiden der nichtjüdischen, sogenannten slawischen Bevölkerung ist ja auch bis heute immer noch nicht richtig anerkannt. Also von daher gibt es ja durchaus auch einen NS-Kolonialismus, was in der Geschichtsschreibung längst anerkannt ist. Aber in Deutschland ist es immer noch so, dass manche dabei so einen Schluck aufkriegen, wenn man nur das Wort benutzt und dann schon wieder sagen, ja, da wird ja irgendwas relativiert.
Ich möchte nochmal auf dieses Ihr Anliegen schauen, was Sie ja jetzt versucht haben, nochmal genauer zu umreißen, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, dass jedes Leben gleichermaßen prekär und schutzwürdig ist und dass Sie vor, und den Begriff hatten wir hier jetzt noch gar nicht, dass Sie vor einer Spaltung der Empathie warnen. Damit sind wir noch mal unmittelbar beim Gazakrieg. Ist der Gazakrieg in Ihren Augen ein Beispiel für das, was passiert, wenn Empathie gespalten wird?
Es gibt, ich nenne das so eine Ökonomie so von Empathie. Und die ist irgendwie durch alles Mögliche geprägt, irgendwie durch geschichtliche Prägungen und durch das Menschenbild und so weiter. Und die gespaltene Empathie ist ja so gesehen in Deutschland nicht dann plötzlich sozusagen vom Himmel gefallen, sondern es gibt ja durch die Art und Weise, wie man in Deutschland versucht hat, die eigene Schuld zu bewältigen und das Schuldgefühl irgendwie loszuwerden und indem man sich dann möglichst an die Seite Israels stellt und dadurch eigentlich die Palästinenser und Palästinenserinnen in so eine Rolle bringt, dass sie jetzt die Feinde Israels sind, so eine Art Ersatznazis. Das ist ja dann die Denkweise, die sehr, sehr stark auch von der israelischen Führung, ja, wo auch immer die Hamas und andere sind, die Nazis und auch selber geprägt worden ist. Und in Deutschland hat man sie eigentlich so ein bisschen aus psychologischen Gründen so zur Entlastung seiner selbst auch irgendwie übernommen.
Wobei das habe ich jetzt in der Härte noch nicht im Kontext von Palästinensern und Palästinenserinnen hier in Deutschland gehört.
Es gibt ja immer wieder diesen berühmten Mufti Hussein, diesen Jerusalemer Mufti, eine Position, die eigentlich noch durch den englischen Kolonialismus überhaupt erst so geschaffen wurde. Und der in der Tat eben halt ein Verbündeter der Nazis war. Und das wird irgendwie verallgemeinert auf alle Palästinenser oder möglichst sogar noch alle Araber, die sich immer zuerst sozusagen erstmal davon distanzieren müssen, dass sie eben Antisemiten sind. Mhm. Und dadurch ist eigentlich im Prinzip ist es sozusagen eine Langzeitfolge unserer eigenen Schuld, also der, nicht unserer jetzt, aber so des deutschen und europäischen Antisemitismus, Dadurch ist die Situation entstanden, wie sie im Nahen Osten noch bis heute ist, dass nämlich Juden und Jüdinnen und Palästinenser oder Araberinnen sozusagen also gegeneinander gestellt wurden. Von daher plädiere ich ja dafür, dass wir es eben auch als Teil unserer eigenen Geschichte ansehen, was mit Palästinensern passiert ist und dass wir dafür auch eine Mitverantwortung übernehmen.
Und da dann wieder der Bogen geschlagen zur Empathie?
Also Empathie heißt für mich eigentlich nicht, dass ich irgendwo Gefühl irgendwo hinwerfe, sondern Empathie heißt für mich, dass ich in der Lage bin, es zumindest versuche, mich in die Schuhe von jemand anderem reinzuversetzen und von deren oder dessen Situation aus auf ein Geschehen zu blicken oder auch auf die Geschichte.
Ja, ich glaube, Sie sagen, das ist eine intellektuelle Operation.
Eigentlich ist es mehr eine intellektuelle Operation. Es wird aber sehr oft, wird es einfach so jetzt als Mitgefühl übersetzt, was ich irgendwie falsch finde. Und deshalb ist ja auch, wenn man von Spaltung von Empathie spricht, ist es dann ja eigentlich die Verweigerung dessen, dass man sich der Anstrengung unterzieht, das mal von der anderen Seite aus zu sehen.
Sie haben auch gesagt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, Sie seien, Zitat, außerordentlich beschämt darüber, wie deutsche Politik und Medien sich zu dem Thema Gaza verhalten. Was beschämt Sie vor allem?
Mich beschämt vor allem, dass Völkerrecht in Deutschland in dieser Frage so wenig wert ist. Obschon ja eigentlich Deutschland sich immer dafür gerühmt hat, völkerrechtliche Institutionen ganz besonders zu unterstützen, weil sie ja mitentstanden sind aus einer Folge des Nationalsozialismus, Stichwort Nürnberg. Aber jetzt, in den letzten 2 Jahren, hat es sich anders entwickelt. Es hat sich so entwickelt, dass man quasi die historische Verantwortung aus dem Nationalsozialismus und das Völkerrecht quasi gegeneinander gestellt hat und gesagt hat, oh, da ist ja so ein Dilemma. Aber für mich gibt es kein Dilemma. Also wenn man das Völkerrecht, man kann es entweder anerkennen oder man kann es nicht anerkennen. Trump zum Beispiel erkennt es generell nicht an. Aber wenn wir eigentlich sagen als Deutschland, dass es eine ganz wichtige Folgerung aus dem Nationalsozialismus ist, dass es irgendwie Völkerrecht gibt und dass es auch Völkerstrafrecht gibt, dann müssen wir das auch dann anwenden können und praktizieren können, wenn es für uns schwierig ist.
Und was würde das bedeuten in diesem Fall?
Ja, ich fand beschämend die Diskussion, die es gegeben hatte, ob wir überhaupt diesen Haftbefehl gegen Netanyahu anwenden würden, für den Fall, dass Netanyahu hier wäre. Natürlich, es war eine völlig hypothetische Diskussion, aber sie ging eigentlich darum, doch irgendwie Signale nach Israel zu schicken, wir nehmen das nicht so ernst, was da vom Internationalen Strafgerichtshof gekommen ist. Das fand ich beschämend. Ich fand es beschämend, ich wohne ja in Berlin, ich lebe in Berlin, wie gerade die Polizei in Berlin, wie brutal sie umgegangen ist mit den pro-palästinensischen Demonstranten, Demonstrantinnen, oft sehr, sehr junge Menschen, oft selber marginalisierte Menschen. Und ich denke auch, dass wir in einer gewissen Weise haben wir versagt an der Diskussion über das Thema Genozid. Denn wir haben, unabhängig davon, ob man jetzt der Überzeugung ist, das, was in Gaza geschehen ist, ist ein Genozid oder nicht, hat Deutschland die Konvention zur Verhütung eines Genozids unterzeichnet. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Internationale Gerichtshof und dann auch immer mehr Experten und Menschenrechtler darauf hingewiesen haben, dass da die Gefahr eines Genozids besteht, hätten wir sofort aufhören müssen, Waffen noch nach Israel zu liefern. Der Bundestag hat eigentlich nie eine offene Debatte mal zugelassen zum Thema, was ist eigentlich Staatsräson? Wie verhält sich das so zum Grundgesetz? Also wir haben ja so ein Demokratiedefizit an dieser Frage, weil man eigentlich weiß, die Bevölkerung sieht das anders.
Also an dieser Frage, damit meinen Sie eben, dass die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson begriffen wird?
Ja, man kann ja die Sicherheit natürlich auf unterschiedliche Weise verstehen, nicht wahr? Waffenlieferungen sind ja ein ganz bestimmtes Verständnis so von Sicherheit. Es gäbe auch andere Möglichkeiten. Es ist ja auch nie definiert worden. Deshalb muss man ja auch sagen, dass wenn jetzt 25% der Bevölkerung nur sagen, dass sie die Staatsräson unterstützen, dann ist es natürlich ein sehr notwendigerweise diffuses Verständnis.
Also Sie sagen nicht, das müsste abgeschafft werden, wir müssten uns davon distanzieren, sondern was Sie sagen jetzt im Moment, so wie ich Sie verstanden habe, ist, es muss eine offene demokratische Debatte darüber geben. Ist das richtig?
Das sind ja 2 verschiedene Aspekte. Also ich habe vor wenigen Wochen habe ich ein Papier mit unterzeichnet. Ich bin unter anderem auch im wissenschaftlichen Beirat des Zentrums Moderner Orient. Und es hat ein Papier von vielen 100 Nahostexperten, Expertinnen gegeben, was sozusagen sehr detailliert Alternativen zu der bisherigen Staatsräson aufzeigt. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir aber jetzt nur mal auf Deutschland bezogen und auf unsere eigene Kultur im Umgang mit der Frage Israel schauen, bemängele ich, dass es eigentlich keine demokratische Bemühungen gibt, diese Kluft zwischen Bevölkerungsmehrheiten und politischer Elite mal zu schließen. Denn ich halte es auch für eine gefährliche Kluft. Denn natürlich gibt es in der Frage auch immer Antisemitismus. Wenn 75% der Befragten sagen, sie unterstützen so diese Staatsräson nicht, dann kann man immer überlegen, wie viel Prozent davon tun das jetzt nicht so aus Antisemitismus. Und wie viel tun es? So aus anderen Überlegungen. Aber gerade deshalb wäre ja eine nachvollziehbare öffentliche Debatte darüber so notwendig.
Aber weil Sie jetzt selber auch den Antisemitismus nochmal angesprochen haben, an einer Stelle in Ihrem Buch Den Schmerz der anderen begreifen, sagen Sie oder schreiben Sie, zu Recht werde von den Palästinensern und Palästinenserinnen verlangt, sie müssten zwischen Juden, / Jüdinnen und dem Staat Israel unterscheiden. Und der rasante Anstieg des Antisemitismus in Deutschland deutet darauf hin, dass viele Deutsche das auch nicht tun.
Ja, aber da haben wir ja tatsächlich eine sehr komplexe Situation, weil es wird ja ständig auch gegen Antisemitismus demonstriert mit Israel-Fahnen. Also das Symbol für diejenigen, die besonders kämpferisch gegen Antisemitismus sind, ist immer die Israel-Fahne. Das heißt, es ist eigentlich sehr schwierig geworden, tatsächlich zu unterscheiden, wo die Grenze wirklich liegt und wie man die Motivationen dabei sozusagen von außen, ohne sich in der Person selber befinden zu können, beurteilt.
Aber was tatsächlich passiert, sind antisemitische Ausschreitungen. Also diese Unterscheidung, diese Differenzierung zwischen den Menschen, die in Israel leben, und der israelischen Regierung ist ganz wichtig.
Ja, wobei wir sollten eigentlich ja unterscheiden zwischen Juden und Jüdinnen im Allgemeinen, Israel als Land, als Staat im Besonderen. Und was folgt daraus? Das sind alles sehr, sehr große Probleme, von denen ich mir wünschen würde, dass wir in einer demokratischen und zivilisierten Weise darüber irgendwie sprechen können. Und wir müssen darüber sprechen, weil wir haben das jetzt gesehen, dass diese Art der Diplomatie, dass man immer wieder dahin fährt und versucht, durch nettes Sprechen und beschönigendes Verhalten einen Einfluss ausüben zu können, hat sich als eine Illusion erwiesen. Deutschland hat eigentlich leider mit dazu beigetragen, dass die EU nicht handlungsfähig ist, weil man eben bestimmte Entscheidungen sozusagen blockiert hat. Und dadurch ist Trump das Feld überlassen worden und man darf sich, glaube ich, nicht darüber täuschen, Trump gibt auf Recht und Diplomatie nichts. Und das ist der gleiche Völkerrechtsnihilismus, den man eben auch leider so bei Netanyahu sieht. Das ist alles von der gleichen Art.
Sie haben mir vor dieser Sendung gesagt, das, was Sie am meisten umtreibe zurzeit, sei die Frage, wie Erinnerungskultur überleben kann. Wodurch sehen Sie das Überleben der Erinnerungskultur am meisten, am stärksten gefährdet? Vielleicht das als Schlussfrage.
Ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Die eine ist, die sich sozusagen erstmal im AfD und AfD-Wählerschaft verkörpert und Vogelschiss und so weiter. Das muss man nicht ausführen. Und das andere ist aber, dass sie von denen, die sie eigentlich zu verteidigen behaupten, umgemünzt wird gegen Minderheiten im eigenen Land, Minderheiten bei uns, die eben der vormalige Justizminister Marco Buschmann, der hat es mal so ausgedrückt, deutsch zu sein bedeutet, aus der Geschichte gelernt zu haben. Und wer das nicht will, muss ja auch nicht Deutscher werden. Das heißt also, wir definieren das Land immer noch so, dass es eigentlich das Land ist, wo alle diese familiären Bezüge noch irgendwo so zu den Tätern haben und sie haben jetzt irgendwie gelernt und sind jetzt geläutert und so. Und das heißt Deutsch sein. Aber das ist es ja nicht mehr. Dieses Wir des Erinnerns, was man so definieren kann, das gibt es schon längst nicht mehr. Sondern ich denke, wir müssen irgendwie universelle Zugänge und an Gleichheit und an ethischen Erwägungen orientierte Zugänge irgendwie finden, wie man eben auch eine neue und noch künftige Generation dafür gewinnen kann, in dieser Erinnerungskultur etwas Wertvolles zu sehen. Aber so wie es im Augenblick gemacht wird, egal ob es zum Thema Kolonialverbrechen ist oder ob es zum Thema Gaza ist, wird Erinnerungskultur zerstört.
Im SWR-Kulturgespräch hörten Sie die Autorin und Journalistin Charlotte Wiedemann im Gespräch mit Doris Maul. Meinungen unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben nicht die Meinung der Redaktion wieder, in dieser Sendung wie in allen anderen Gesprächen dieser Reihe.